Liz kann nicht mehr schwanger werden. Dass das so ist, haben andere entschieden. Gegen ihren Willen. Kanada gilt als fortschrittliche und liberale Demokratie. Und trotzdem werden indigene Frauen dort bis heute zwangssterilisiert. Wie kann das sein? ARD-Korrespondentin Antje Passenheim war in Kanada auf der Suche nach Antworten. Hallo Antje.
Hallo.
Antje erzählt uns heute die Geschichte von Liz und ihrem Kampf gegen dieses Unrecht. Denn Liz will nicht mehr schweigen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 5. Juni.
Wir sind an einen Ort geflogen, der heißt Thunder Bay in Ontario. Und sind von dort aus in ein Reservat gefahren, ein Reservat der Ojibwe First Nation, so nennt Kanada die Indigenen dort. Wir sind ihrer aufregenden Wegbeschreibung gefolgt über Schotterpisten nach dem Motto, hier die Landstraße entlang, an der letzten Tankstelle rechts rein, an der Gabelung links, an dem hölzernen Adler nochmal links. Und dann standen wir da plötzlich in dieser kargen Trailer-Siedlung in Fort Williams First Nation. Und Liz' Trailer fiel sofort auf, weil da so viele geschnitzte Figuren ganz liebevoll drumherum drapiert waren und auch ein Zaun. Und da lebte Liz mit ihrem Partner und mit ihrem Hund.
Also diese Trailerparks, das sind ja so Siedlungen aus Wohnwagen oder manchmal so fahrbaren Häusern.
Ja genau, mobile Heime.
Ja.
Mobile Heime, die sehr karg sind von außen, also flache Klötze.
Und was hat Liz euch erzählt?
Eine Geschichte, die Liz uns erstmal nicht direkt erzählt hat, sondern sie hat ihr Handy auf den Tisch gelegt. Und sie hat uns eine Aufnahme vorgespielt. Und das ist eine Aussage gewesen, die sie vor einem Senatsausschuss in Ottawa, also im kanadischen Senat, gemacht hat.
Bonjour, honorable senators and listeners. My name is Liz Oswego.
Das war das erste Mal, dass Liz und andere Frauen in einem so offiziellen Rahmen erzählt haben, zu Protokoll gegeben haben, was ihnen Schlimmes widerfahren ist.
I'm here to share my story with face and voice no longer hidden.
Und Liz hat sich das mit uns angehört, was sie da ausgesagt hat. Und während sie das hörte, während diese Aufnahme lief, konnte sie nicht sitzen bleiben. Sie ist ganz aufgewühlt gewesen, sie ist auf und ab gelaufen. Und wir haben richtig gemerkt, wie sie das nach all dieser Zeit immer noch so fertig gemacht hat, nochmal zu hören, was passiert ist und was sie uns danach Stück für Stück dann direkt erzählt hat an ihrem Küchentisch. Und erzählt hat sie uns, dass sie 17 Jahre alt war. Sie war bereits einmal Mutter, als sie in einer sehr schwierigen privaten Situation wieder schwanger geworden ist. Sie hatte keine Arbeit, sie hatte keine Unterstützung von irgendjemandem. Sie erlebte häusliche Gewalt von ihrem Partner. Sie hatte dann bei einer Sozialarbeiterin Hilfe gesucht, wollte Unterstützung in dem Reservat, in dem sie lebte. Und diese Sozialarbeiterin hat Liz dann direkt in eine sogenannte Indian-Klinik geschickt, zur sogenannten Untersuchung oder zur Beratung. Indian Clinics, das waren bis in die 1990er Jahre noch Kliniken, da sind Indigene getrennt von anderen Kanadiern behandelt worden, damit sie in Anführungsstrichen den Standards der Zivilisation angepasst werden. Und die gibt es jetzt in dem Sinne nicht mehr, diese Indian Clinics, seit den 1990er Jahren. Das passierte in den späten 1970er Jahren, was sie uns erzählt hat. Und da ist Liz in eine Indian Clinic gegangen, in der Provinz Ontario, und sie kommt da rein und weiß nicht, die haben dort längst ein Urteil über sie gefällt.
Telling me what they're gonna be doing.
Und der weiße Arzt, der sie da empfangen hat, der hat ihr erstmal zur Abtreibung geraten, sagen wir so, er hat sie gedrängt zur Abtreibung. Und als Liz nicht will, hat er ihr gedroht und hat gesagt, es ist besser, du stimmst der Abtreibung zu.
Liz?
You either have that abortion, 'cause
denn wir werden dir dieses Baby wegnehmen, so oder so.
We're gonna take that baby from you.
Also das heißt, Liz sitzt da und sie wollte eigentlich sich nur beraten lassen. Sie hat sich irgendeine Form von Unterstützung erhofft, vielleicht durch Sozialarbeiter oder finanzielle Unterstützung. Und dann wird sie da zu einer Abtreibung gedrängt.
Also bevor dieser Eingriff vorgenommen wird, reden der Arzt und die Sozialarbeiterin auf sie ein und reden von einer Eileiterligatur. Also, dass die Eileiter undurchgängig gemacht werden, also eine Sterilisation.
And I'm sitting there listening to them. What's a tubal ligation?
Liz weiß natürlich überhaupt nicht, was das ist und erzählt, Eileiterligatur. Was ist das? Ja, kann ich danach trotzdem noch Kinder bekommen?
Can you still have children after if you know you still do this kind of stuff?
Und sie hat keine Antwort darauf bekommen. Da ist sie 17, sie ist total eingeschüchtert. Sie wagt es nicht, dem Arzt zu widersprechen. Und Liz hat sich dann erinnert, wie sie verängstigt da saß und überhaupt nicht kapierte, was der Arzt und die Sozialarbeiterin ihr da erklärt haben oder eben nicht erklärt haben, denn sie ahnt nicht, dass es zu mehr als einer Abtreibung kommt. Sie wird sterilisiert.
Das heißt, sie kann ja nicht richtig aufgeklärt worden sein.
Nein, und das ist ja, ich meine, das ist ja dieses nicht richtig aufgeklärt worden sein in dieser Zeit, in den 1970er Jahren. Ist das mit Sicherheit in vielen Bereichen ja so gegangen, aber erst recht einer Bevölkerungsgruppe, die ja sowieso sehr beschränkt in ihren Freiheiten geworden ist durch die Gesetze, die es da noch gab. Die Grundlage war der Indian Act, das ist ein ganz altes, ein alles umfassendes Gesetz aus der Kolonialzeit in Kanada, mit dem der Staat das Leben der, wie sie heute heißen, First Nations reguliert, damit die neuen Einwanderer, die Kolonialherren und Damen, damit die besser mit ihnen zusammenleben konnten. Und dieses Gesetz, dieser Indian Act, der hat natürlich für eine Bevormundung gesorgt, für eine Beschneidung ihrer Rechte und auch der Frauenrechte vor allen Dingen.
Und was hat dieser Indian Act für Folgen gehabt?
Das Thema der sogenannten Residential Schools zum Beispiel, also diese vielen Internate oder Tagesschulen in Kanada, in die indigene Kinder gesteckt wurden, aus ihren Familien gerissen wurden, um angepasst zu werden an die in Anführungsstrichen zivilisierte Welt und dort eben alles ausgetrieben bekommen sollten, was sie von ihren Gemeinden mitgenommen hatten. Und da passierte eben auch sehr viel Misshandlung und viele Kinder haben das nicht überlebt.
Das heißt, es gibt eine lange Geschichte von Kolonialismus und strukturellem Rassismus in Kanada gegenüber der indigenen Bevölkerung da.
Genau. Und dann kam in den 1930er Jahren noch in einigen kanadischen Provinzen sogenannte Eugenikgesetze dazu, also Gesetze, die fördern, dass bestimmte Erbanlagen eingedämmt werden. Das kennen wir vor allen Dingen aus der Nazizeit in Deutschland. Und da ging es in Kanada natürlich drum, bestimmte ethnische Gruppen oder soziale Schichten in Schach zu halten. Also es gab diesen Gedanken, dass manche Menschen sich einfach nicht fortpflanzen sollten, weil ihr IQ nicht reichte oder weil sie als sexuell freizügig galten oder weil sie arm waren oder Drogen nahmen. Also wurden sie dann nach einem Eingriff irgendwo im Krankenhaus sterilisiert und das notfalls auch ohne Zustimmung. Also die Eugenikgesetze, das muss ich auch nochmal sagen, die sind aber auch erst in den 1970er Jahren abgeschafft worden.
Das heißt, bis dahin war das gesetzlich verankert, dieser Gedanke, dass indigene Menschen sich offenbar nicht fortpflanzen sollen. Und anscheinend ist sowas ja auch das passiert, ne? Also jetzt, wo wir diesen historischen Hintergrund haben, springen wir nochmal zu dem, was Liz passiert ist in den 70er Jahren. Wie geht es ihr denn nach diesem medizinischen Eingriff?
Wie es ihr direkt danach geht, das hat sie uns auch mit Tränen in den Augen erzählt.
And then I woke up. And I'm still in hospital.
Sie ist dann irgendwann aus ihrer Betäubung wach geworden, mit Bauchschmerzen.
And I signed myself up because I didn't want to be there. They said, oh no, you gotta stay, you gotta stay.
Und fühlte sich ganz schwach, hat aber gesagt,
no, I don't want to stay here another minute.
Ich will keine Sekunde mehr länger hier in dieser Klinik bleiben. Ich will hier raus.
So I left and I walked. And maybe I shouldn't have, but I did.
Und dann läuft sie und beschreibt sie uns, wie sie losläuft, wie sie durch die verschneite Landschaft läuft, bis hin zu dem Ort, zu dem Büro der Sozialarbeiterin, die sie da hingeschickt hat. Und sie läuft und läuft. Sie will die konfrontieren und sie hat uns beschrieben, wie sie dann da rein ist in das Gebäude, die Treppen hoch ist, trotz Schmerzen, trotz Kälte, trotz Schwäche und wütend die Tür aufgerissen hat. Und da saß diese Frau hinter ihrem Schreibtisch und Liz hat beschrieben, wie sie dann geschrien hat.
I hope you're fucking happy now.
Mal gelinde gesagt, bist du jetzt zufrieden? Und erst viele Jahre später merkt sie, dass sie partout nicht mehr schwanger wird. Sie hat dann inzwischen einen festen Partner, mit dem sie auch übrigens immer noch zusammen ist. Und sie merkt, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Und da versteht sie, was passiert ist.
So the baby was aborted.
Yes.
And the tubal ligation was complete.
On the same day.
Sie war wahrscheinlich nicht die einzige Frau, der das passiert ist.
Als sie dann irgendwann angefangen hat zu realisieren, was ist passiert, dass dann ganz vorsichtig die Frauen miteinander, also sie hat andere Frauen angesprochen, sag mal, du kennst doch die und die und die hat doch auch nur ein Kind und kannst du dir vorstellen, was ist, warum? Oder die hat gar keine Kinder, weil es ja eigentlich gar nicht üblich ist, gar keine Kinder zu haben in ihrer Community, weil das Muttersein, die Familie eine wahnsinnig große Rolle spielt, traditionell. Und plötzlich reden die Frauen miteinander und sagen, ja, und was ist denn mit der? Und wir fragen mal die.
Wie vielen Frauen ist sowas passiert oder sowas Ähnliches wie Liz?
Was bisher bekannt ist, dass seit den 1920er Jahren es Zehntausende Frauen waren, denen das passiert ist. Und dass es allein seit 1970 oder seit der 1970er Jahre mindestens 12.000 Frauen passiert ist. Wobei völlig unklar ist, was noch alles nicht bekannt ist und ob unter Umständen auch nicht allein Frauen betroffen sind, sondern auch Männer betroffen sind.
Seit den 70ern, das heißt bis heute?
Es gehört alles miteinander zusammen. Und das war wichtig zu verstehen, denn natürlich war ich genauso schockiert wie du oder wie andere. Wie kann das in einer liberalen Gesellschaft passieren? Wie kann das in der Vergangenheit passieren? Das leuchtet ein, wenn wir die Umstände erkennen und durchleuchten. Dass es aber immer noch passiert, dass es heute noch passiert, das ist ja nochmal schockierend.
Aber das kann ja nicht legal sein, oder?
Das ist nicht legal. Nein, auf keinen Fall ist das legal, weil es natürlich Körperverletzung ist im Grunde genommen. Aber was Tatsache ist, der Strafbestand Zwangssterilisation steht bis heute nicht im kanadischen Strafgesetzbuch. Und dafür, dass das passiert, kämpft eine Senatorin, Yvonne Boyer, die habe ich auch im Senat in Ottawa gesprochen, die darüber schockiert ist, dass diese Form der Zwangssterilisation bis heute passiert, obwohl entsprechende Gesetze seit den 1970er Jahren abgeschafft wurden, auf deren Grundlage das passiert ist. Und die sagt, es geht nicht an, es muss was passieren, das muss ins Strafgesetzbuch. Denn ich weiß als Senatorin, die regelmäßig von Frauen kontaktiert wird, ich weiß, das ist Geschichte, es geschieht weiter.
So historically it's gone on and it's still happening. It's happening right as we speak.
Es geschieht irgendwo, während wir beide jetzt sprechen.
Women are even being coerced into sterilization before they've had babies.
Also Frauen würden gezwungen werden, sich sterilisieren zu lassen, selbst bevor sie eigene Kinder bekommen können. Ist das denn in der kanadischen Öffentlichkeit ein Thema?
Das Ganze ist erst aufgebrochen, wirklich durch Senatorin Yvonne Boyer, die früher mal Krankenpflegerin war Und in den Kliniken, sie ist selber indigen, sie entstammt der Ethnie der Métis. Sie ist übrigens die erste Senatorin für die Provinz Ontario, die indigen ist. Und Yvonne Boyer, damals Krankenpflegerin, sieht, wie viel Unrecht passiert, wie die indigenen Patientinnen und Patienten diskriminiert werden, schlecht behandelt werden, misshandelt werden zum Teil. Und denkt sich, ich muss was ändern und studiert Jura. Und als Juristin fängt sie dann an, wirklich nachzuforschen und will Berichte machen über die ungleiche Behandlung in den Kliniken von Kanada, im Gesundheitswesen von Kanada, und fängt an, nachzubuddeln.
We knew what it was like in the hospitals. We knew the other side of it. Not just, we knew the healthcare side of it. I knew the legal side of it. And we both knew the racism that went on in the healthcare system.
Und stößt dann auf die ersten Frauen, die kommen und sagen, wir sind hier in diesem Krankenhaus sterilisiert worden, uns ist Unrecht angetan worden, und darüber berichtet sie.
Und so wird dann auch Liz aufmerksam auf die Senatorin Boyer.
Ja, genau. Sie liest zufällig im Netz irgendeinen Bericht, einen Artikel über den Bericht, den Yvonne Boyer da angefangen hat, und denkt sich,
oh my God, I'm thinking, this happened to me, and now to actually see it in print.
Das bin ja genau ich, das ist ja genau mir passiert.
It's like somebody out there someplace knows. You know, somebody knows, somebody did work about this. And I wanted to tell somebody, I wanted to go to the rooftops and say yes.
Es gibt also auch andere Frauen, denen das passiert ist. Und es gibt vor allen Dingen Menschen, die uns glauben, wenn wir ihnen das erzählen.
Und so kommt es dann zu diesem Senatsausschuss 2019.
Also diese ganzen Berichte über die Zwangssterilisation, die haben UN-Menschenrechtsbeobachter alarmiert. Und der UN-Ausschuss gegen Folter hat, 2018 war das schon, von der Regierung in Ottawa gefordert, alle Vorwürfe müssen erstmal untersucht werden. In den Genfer Konventionen werden Zwangssterilisationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft, als Form eines Genozids, eines Völkermords. Und dann kam es zu der Senatsanhörung, die Yvonne Boyer geleitet hat. Diese Frauen sind die ersten Frauen, die in der Senatsanhörung aussagen. Frauen wie etwa Sylvia Tuckenoff. Ihre Aussage hat Schlagzeilen gemacht. Sylvia Tuckenoff hat ausgesagt vor dem Senatsausschuss, ich wurde gegen meinen Willen sterilisiert, als ich 29 Jahre alt war.
Ein kurzer Hinweis an euch. Sylvia Tuckenoff erzählt das jetzt ziemlich explizit.
On July 9th, 2001, I went to Royal University Hospital in Saskatoon in active labor. I gave birth to a healthy baby boy. Shortly after the birth, I heard my husband in the hall saying loudly to nurses, I'm not signing that.
Und sie hört plötzlich nach der Geburt, wie ihr Mann auf dem Flur laut zu dem Pflegepersonal, zu den Krankenpflegern sagt, nee, das unterschreibe ich nicht, und ganz wütend wird und dann auch geht. Aber niemand hat Sylvia erklärt, was ihr Mann unterschreiben sollte.
As soon as my husband left the hospital, I was taken into an elevator in a wheelchair to another room. I felt terror and fear as I was taken into that room. During this, I kept saying, no, I don't want to do this, and crying uncontrollably, but nobody listened to me.
Und sie hatte eine Periduralanästhesie. Da lag der Zugang noch. Plötzlich wird sie für eine weitere vorbereitet und sie sagt, was soll das? Und wiederholt immer und sagt immer, ich will das nicht.
I was completely ignored by everyone in that room. I kept crying. And I was terrified.
Und Sylvia Tuckenoff hatte wahnsinnige Angst und beschreibt, wie sie hyperventiliert, wie ihr Kopf runtergefahren wird, also wie die Liege hochgefahren wird, und wie sie dann plötzlich verbranntes Fleisch riecht und wie sie den Arzt sagen hört:
"There, tide cut and burnt. Nothing will get through that."
So, abgeschnürt, durchtrennt und verödet, da kommt nichts mehr durch. Und der Arzt spricht von ihren Eileitern, und Aussagen wie diese von Liz oder von Sylvia, die sind, wie gesagt, 2022 Kern der Senatsanhörung, die die Senatorin Yvonne Boyer leitet, wo die Frauen beschreiben, dass sie oft im Anschluss an eine Geburt oder an einen anderen medizinischen Eingriff sterilisiert worden sind, wenn jemand nur für eine Blinddarmoperation vielleicht im Krankenhaus ist. Oft ohne Einwilligung oder aber mit erzwungener Unterschrift und der Drohung vielleicht: "Du bekommst dein Baby, das du gerade geboren hast, nicht, wenn du das jetzt hier nicht unterschreibst."
Also es sind extrem schwere Vorwürfe, die da im Raum stehen. Warum machen Ärzte das heutzutage noch?
Darüber habe ich mit einigen Wissenschaftlerinnen gesprochen, die darüber gerade forschen auch oder auch Bücher geschrieben haben. Und die sagen, ja, es steckt der Rassismus, es steckt dieser Gedanke so immer noch dahinter, dass das zum Teil ja minderwertige Menschen sind, dass diese Frauen vielleicht wild sind, sexuell ausschweifend sind, dass die nicht konform sind mit den Idealen einer ordentlichen Gesellschaft. Obwohl es bekannt ist, sitzt dieser strukturelle Rassismus offenbar so tief in dieser Gesellschaft immer noch, dass es einfach nicht möglich ist, da ein für alle Mal zu sagen, jetzt ist aber Schluss.
Und habt ihr mit anderen Ärztinnen oder Ärzten sprechen können, die sowas gemacht haben, die mal konfrontiert auch über ihre Motive?
Wir haben selbstverständlich versucht, das zu tun, aber wir sind von keinem empfangen worden oder niemand hat mit uns gesprochen. Es gab jüngst einen Fall, also sagen wir mal so, jüngst einen Fall, der bekannt geworden ist. Da hat ein Arzt 2019, der sollte einer Frau einen Eierstock entnehmen, rausnehmen, rausoperieren und hat dann aber gleich beide genommen. Und die Frau hat ihn verklagt. Die Konsequenz war, dass der Mann für ein paar Monate nicht praktizieren durfte und jetzt aber wieder munter weiter praktizieren darf. Wir haben selbstverständlich versucht, mit ihm zu sprechen, aber er hat nicht mit uns gesprochen.
Okay, ein paar Monate Berufsverbot, aber mit mehr Konsequenzen müssen die Ärzte dann offenbar nicht wirklich rechnen.
Dazu kommt, dass es auch noch viele Sammelklagen gibt, also mindestens 5.
Und sag mal, worauf klagen die denn dann bisher? Also welcher Straftatbestand ist das denn überhaupt, wenn bisher die Zwangssterilisation ja gar nicht im Strafgesetzbuch steht?
Also es ist eine Gewalt am eigenen Körper, ja.
Körperverletzung dann.
Körperverletzung, genau.
Ja, okay.
Das reicht ja schon aus. Deshalb, auch wenn Zwangssterilisation nicht als direkter Strafbestand im Strafgesetzbuch steht, das ist Körperverletzung.
Da haben sich mehrere Frauen als Klägerinnen zusammengetan und das richtet sich dann eben gegen die Mediziner, denke ich mal, die diese Eingriffe vorgenommen haben an ihnen.
Gegen die Mediziner, aber auch gegen die kanadische Regierung.
Ah, okay. Und was sagt die Regierung dazu?
Die Regierung, wo wir auch nachgefragt haben, die gesagt haben, ja, die Vorwürfe sind bekannt, also schriftlich gab es eine Antwort. Die Gerichte sind eingeschaltet, es wird alles untersucht. Es ist ein Verbrechen und die Regierung sagt aber auch oder räumt auch ein, dass das Ganze so, also ich sag's mal mit meinen Worten, der Karren so im Dreck steckt, ja, durch die Voreingenommenheit im Gesundheitssystem, dass das, und das ist ein Zitat, katastrophale Auswirkungen hat auf die indigene Bevölkerung. Und deshalb sitzt auch der Senatsausschuss oder Yvonne Boyer ist so dahinterher, A, dass es zu einer Entschädigung kommt, B, dass die Straftat Zwangssterilisation als Straftat ins Strafgesetzbuch kommt und dass es weitere Maßnahmen gibt, um das zu unterbinden. Ich will hier jetzt das Bild auch auf der anderen Seite nochmal zeigen, dass Kanada unter der Regierung von Premierminister Trudeau, diese liberale Regierung, dass die sehr an der Aufarbeitung dieser Geschichte arbeitet. Zum Beispiel Seit 3 Jahren gab es oder wird aufgearbeitet, endlich, werden die Verbrechen in den sogenannten Residential Schools aufgearbeitet.
Nach dem Fund von mehr als 200 Kinderleichen auf dem Gelände einer ehemaligen Schule für Ureinwohner im Westen Kanadas hat sich die Regierung erstmals zu dem Fall geäußert. Premierminister Trudeau zeigte sich bestürzt und versprach weitere Aufklärung zu den Todesumständen der Kinder sowie Unterstützung für die Angehörigen.
It must begin with the horrific discovery of First Nations children buried at the former residential school in Kamloops. Our country failed them. It failed their communities and their families. That is the truth. And it is a truth we must all face.
Die Kinder der First Nations, unser Land, hat ihnen gegenüber versagt. Ihren Communities, ihren Familien gegenüber. Das sagt der kanadische Premierminister Justin Trudeau 2021.
Und genau an dieser Geschichte, an dieser Aufarbeitung, ist Liz als Gemeindearbeiterin, die Sozialarbeiterin, die ist an dieser Aufarbeitung beteiligt, weil auch ihre Vorfahren teils in solchen Internaten waren. Und Liz sagt, diese Geschichte ist ganz, ganz eng verbunden auch mit der Geschichte der Zwangssterilisation. Sie verarbeitet das, was ihr passiert ist, auch damit, dass sie jetzt anderes Unrecht aufdeckt und ständig durchs Land reist und mit vielen Frauen redet. Die kanadische Regierung hat bereits Millionen Dollar für die Unterstützung der Opfer von Zwangssterilisation bereitgestellt. Mehr traditionelle indigene Hebammeninitiativen werden gefördert, damit die Frauen, die jetzt die Möglichkeit haben, einfach die Möglichkeit haben, wenn sie ein Kind bekommen, dass sie nicht Angst haben, um Himmels Willen, dann werden die mich ja vielleicht hinterher sterilisieren, sondern dass die in einem sicheren Rahmen ihre Babys bekommen können und da auch gleichzeitig wieder ein bisschen mehr zu ihrer Tradition auch zurückgeführt werden können.
Und diese Sammelklagen dieser Frauen, wie erfolgsversprechend sind die denn?
Eine der leitenden Anwältinnen, Alyssa Lombard, hat gesagt, das wird Jahre dauern, das wird ganz lange dauern. Die Frauen, die so mutig sind zu klagen, die werden einen langen Atem brauchen. Die sagt auch, klar, natürlich können wir den Frauen, und die Frauen werden zu ihrem Recht kommen. Die ist sehr zuversichtlich, dass es dazu kommt. Die sagt, das kann einige Jahre dauern. Aber die Frauen können Schmerzensgeld bekommen, sie bekommen trotzdem ihr Leben, ihre Familien, die sie gehabt hätten, nicht zurück. Und die seelischen Wunden wird es auch nicht heilen können.
Was könnte das für Liz bedeuten und ihren Fall? Würde sie das auch betreffen?
Also Liz ist Klägerin in einer Sammelklage und vor allen Dingen hofft sie darauf, dass zu ihren Lebzeiten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich hofft sie auch auf eine Entschädigung. Für sie ist schon mal ganz groß, dass darüber geredet wird, dass das ein öffentliches Thema ist, dass sie aus dem Versteck rauskommt.
The sterilization of indigenous women. It's all so hush hush. Why is it always so hush hush with these big things like this, right? It's so silent. It's about bringing to light and bringing more awareness to the whole issue. Of its in and of itself, because I think it's been a topic that's been overlooked and not addressed historically.
Und wie geht's ihr jetzt heute damit, dass sie auch mit euch darüber gesprochen hat? Weil früher hat sie das ja ganz lange nicht.
Sie sagt, es geht ihr gut. Das haben wir sie auch schon direkt auch nach dem Gespräch gefragt. Wie geht's dir jetzt, wo du darüber erzählt hast? Und da sagt sie, es ist einerseits schwer, das immer wieder zu durchleben. Und wenn mir klar wird, was da passiert ist, dann erschüttert mich das jedes Mal, wenn ich darüber rede, was eben uns allen indigenen Frauen passiert ist, so sagt sie. Sie sagt aber auch, dass ihr das eine unheimliche Erleichterung verschafft. Wir indigenen Frauen und denen das passiert ist, wir haben uns so geschämt, wir schämen uns so dafür oder haben uns bisher so dafür geschämt, was mit uns passiert ist, dass wir sterilisiert wurden. Wir konnten mit niemandem darüber reden.
This is my story, whereas now I'm able to be a little bit more open about it. But it's not even about me anymore.
Vielen Dank, Antje, dass du uns von Liz' Geschichte und von deiner Recherche erzählt hast.
Vielen Dank, sage ich an euch, dass ich diese Geschichte erzählen durfte, weil die extrem wichtig ist.
ARD New York-Korrespondentin Antje Passenheim war zusammen mit der Producerin Stephanie Ott in Kanada. Das Radio-Feature findet ihr in den Shownotes verlinkt. Autorin dieser Folge ist Kira Lorenz. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Laura Picerno, Adele Messmer, Eva Erhardt und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dann. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Podcast-Tipp. Das Reisemagazin Zwischen Hamburg und Haiti stellt Menschen vor, die an ganz unterschiedlichen Orten der Welt leben, berichtet von ihren Leben, ihren Gefühlen und ihren Träumen. Den Podcast findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt, von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen, um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet, die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.